finally, our 12 points go to Germany.
Im Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit's. In der
Schweiz.
In der
Schweiz.
In der
Schweiz.
NDR2 Spezial mit Marco Schleicher. ESC Olé. Countdown für die größte Musikparty der Welt.
Er kommt jedes Jahr. Er ist laut, er ist bunt und er hat meistens eine Überlänge. Der Eurovision Song Contest, auch kurz liebevoll ESC genannt, das größte Musikevent der Welt. Samstag ist es wieder soweit, dann ist nämlich das große Finale und der ESC ist Kult. Überall bei uns in Deutschland gibt es dann Public Viewings, in Kinos, in Clubs und sogar in Hallenbädern, habe ich gelesen. Die meisten schauen ihn aber zu Hause vorm Fernseher mit Chips und Cola oder vielleicht auch im Garten mit Gegrilltem. Der ESC bringt also nicht nur die verschiedenen Länder zusammen, sondern auch uns, ganz nach dem Motto United by Music. Was ist aber neu beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr? Und welche Chancen haben wir eigentlich mit unserem Duo Arbor und Tünner, das wir ins Rennen geschickt haben? Das und mehr, das klären wir jetzt im Spezial. Ich bin Marco Schleicher. Schön, dass ihr mit dabei seid. Immer wieder Soundchecks, Proben und Interviews geben. Ja, und dann ist da noch diese große Anspannung und die wird auch immer größer bei den mehr als 37 ESC-Teilnehmern. Denn am Samstag steigt das große Finale in Basel und nur 25 von ihnen werden dabei sein. Für Deutschland treten Arbor und Tünner an mit ihrem Song Baller. Ist er der Song, mit dem sie es für uns reißen sollen und uns ins ESC-Finale ganz nach vorne zu ballern. Arbor und Tünner, das sind zwei Geschwister aus Wien, zwei Österreicher für Deutschland in der Schweiz. Ja, das hat es so auch noch nicht gegeben. André Schönke ist in Basel. Gibt es bei uns jetzt keine Talente mehr, sodass wir uns die jetzt von extern holen müssen?
Könnte man jetzt so sagen, ne? Aber es ist ja so, dass das deutsche Fernsehpublikum am Ende entschieden hat bei Chefsache ESC. Sagen wir mal ein bisschen unterstützt von Stefan Raab, der ja doch sehr Werbung auch die ganze Zeit gemacht hat für Arbor und Tünner. Die beiden wären ja auch gerne schon mal für Österreich angetreten. Es ist ja aber zur Erklärung so, dass in Österreich nicht das Publikum entscheidet, sondern da entscheidet der ORF, also der Rundfunk quasi selbst, wen sie aussuchen wollen, wer mitkommt. Und ja, wir machen jetzt hier unser Rennen mit Arbor und Tünner und die sagen auch beide, sie wollen gerne Platz 1 und irgendwie glaubt man denen das auch, wenn sie es einem erzählen.
Aber irgendwie ist auch so ein bisschen der Wurm drin, ne? Also die Sängerin von Arbor und Tünner, die Tünner, die hat ja wochenlang mit einer Kehlkopfentzündung gekämpft. Mhm. Jetzt geht's ihr aber wieder gut und die ist fit für Samstag, oder?
Ja, also ihr geht's wieder gut. Sie gibt jetzt dusslicherweise bis zum Finale keine O-Töne mehr, also keine Interviews, was für uns Reporterinnen und Reporter ja immer so ein bisschen schwierig ist. Aber es heißt, sie soll ihre Stimme schonen und ihr Bruder sagt, man muss sich keine Gedanken machen, sie ist insgesamt topfit, sie sind beide gut drauf fürs Finale.
Ihr geht es super. Sie schont sich aber jetzt nicht wegen der Kehlkopfentzündung, sondern generell, damit die Proben so gut wie möglich verlaufen. Das machen Sänger auch, ohne dass sie gerade Halskratzen haben. Ist einfach so.
Und übrigens, Tünner singt auch nicht alleine im Finale, sondern Vanya ist mit dabei, eine Background-Sängerin. Die wird man nicht sehen auf der Bühne, aber sie unterstützt sie nach Kräften. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass das auf jeden Fall eine stabile Gesangseinlage wird.
Sind wir mal gespannt. Ich finde ja, die beiden, Arbor und Tünner, die wirken so, wenn man sie so in Interviews sieht, im Fernsehen, irgendwie so gar nicht so wie die üblichen Stars. Die haben also gar nicht so diese Star-Allüren. Die sind eigentlich entspannt, fast schon schüchtern. Du begleitest die beiden ja auch seit vielen Tagen. Sind die wirklich so cool, wie man die da so sieht? Oder gibt es Situationen, in denen du dann auch schon merkst, boah, die sind total angespannt oder aufgeregt?
Es ist witzig, weil ich frage natürlich jetzt schon zum Scherz immer, na, seid ihr endlich aufgeregt? Und aber grinst mich dann schon immer nur noch an und sagt, nein, ich bin nicht aufgeregt. Ich weiß auch gar nicht, was immer die anderen Leute haben mit der Aufregung. Aber ich habe ihn zum Beispiel beobachtet, als wir das erste Halbfinale alle zusammen geguckt haben. Da sind die beiden ja noch nicht in der Halle gewesen, denn die haben erst heute Abend im zweiten Halbfinale ihren ersten großen Auftritt. Und dann haben wir alle zusammen vom Fernseher geguckt und als dann Thorsten Schorn im Kommentar das erste Mal Arbor und Tünner gesagt hat, da habe ich schon so ein richtiges Grinsen über Arbors Gesicht huschen sehen. Das fand er dann schon ziemlich cool.
Da ich als Zuschauer zugeschaut plötzlich war, dann wurde ich dann eingesagt, das fand ich lustig. Wenn man vor dem Fernseher sitzt und plötzlich hört man seinen Namen, ist schon ungewöhnlich.
Da war dann die Coolness dann doch kurz mal weg.
Okay, also Emotionen können sie doch.
Ja, sie können auch ein bisschen Emotionen. Die sind natürlich zum Teil ja auch echt müde, weil die von Termin zu Termin geschleppt werden. Heute Morgen zum Beispiel waren sie schon da und haben ganz vielen ARD-Radiosendern Interviews gegeben, also Arbor nur, weil Tünner ihre Stimme geschont hat. Aber er hat mir gesagt, wir ziehen das hier durch.
Viele Interviews, viele Proben. Viele Fans, die Fotos machen wollen. Also es ist schon sehr, sehr viel los. Der Tag ist durchgetaktet bis auf die Minute, möchte ich mal so sagen. Manchmal müssen wir kämpfen, damit wir Zeit zum Verschnaufen und zum Mittagessen haben. Aber ich weiß, dass wir in Zukunft mal drauf zurückblicken werden und dann wird es eine positive Erinnerung sein, weil sowas hat man auch nur einmal im Leben.
Guck mal, weise Worte eines 26-Jährigen. Ja.
Danke dir, André. Wir sprechen uns gleich nochmal. Wir schauen aber erstmal auf die größten Klischees, die es rund um den Eurovision Song Contest gibt, gleich. Und wir versuchen sie gleich mal auszuräumen. Thomas Mohr, du kennst den ESC seit rund 30 Jahren. Marcel Stober, du bist direkt in Basel. Ja, ihr habt ja quasi den ESC erfunden, kann man sagen. Lass uns doch mal ein bisschen uns vorbereiten auf den großen Finaleabend am Samstag. Ich will Bullshit-Bingo mit euch spielen. Also mal die größten Klischees auseinandernehmen, die es da zum ESC so da draußen gibt. Fangen wir doch mal an mit dem ersten. Keiner versteht, warum ausgerechnet dieser Song gewonnen hat.
Ja, ist ja immer so. Es gewinnt ein Song, der nicht der eigene Favorit ist. Und viele sind mit dem Verfahren nicht so heimisch. Und dass man auch akzeptieren kann, dass andere vielleicht eine andere Meinung haben.
Marcel?
Ja, gerade europaweit gibt es viele, viele, viele Meinungen. Und gerade so in den 10er-Jahren oder in den Nullerjahren war viel Osteuropa vorne beim ESC. Das hat man in Westeuropa nicht so ganz verstanden. Mittlerweile ist es eher umgekehrt. Also es hat auch immer Schwankungen.
Thomas, du hast ja auch gesagt, Portugal hast du gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt im ersten Halbfinale sind sie weitergekommen, ne?
Kann immer passieren, ja. Also wir versuchen natürlich immer Tipps abzugeben und diese Tipps möglichst passgenau zu machen. Und bei so einem Semifinale kommen 10 Länder weiter und Marcel und ich tippen immer so 8 Länder richtig. Selbst wir schaffen es nicht, alle 10 Länder richtig zu tippen.
Also passiert selbst den großen Experten. Machen wir weiter im Bullshit-Bingo. Keiner mag Deutschland.
Oh.
Nein, also das...
Keiner mag uns. Ja, Marcel, das kennen wir zu Genüge. Na, sag du mal was.
Ja, das haben wir schon sehr häufig als Ausrede gehört, wenn es dann doch mal irgendwie nicht so lief. Und daran liegt es nicht, denn man kann natürlich immer Lena und Michael Schulte rausholen. Dann hat man das Totschlagargument für diese These. Keiner mag halbgeile Songs beim ESC. Aber das hat nichts mit Deutschland zu tun.
Es liegt immer nur am Song, nie am Land. Denn okay. Fast alle Länder haben schon gewonnen, auch die Länder, die von sich glaubten, dass sie die unbeliebtesten sind.
Dann bin ich ja beruhigt. wir haben doch sowieso keine Chance, weil sich nämlich die Nachbarländer, einige nämlich, gegenseitig Punkte geben.
Es gibt sicherlich einige Punktefreundschaften, gerade in Skandinavien sieht man das, glaube ich, aktuell am meisten. Selbst Griechenland und Zypern ist gar nicht mehr so stark wie früher. Aber das reicht nicht, um den ESC zu gewinnen. Denn, Thomas, das wirst du besser wissen als ich noch, man muss wirklich von überall her mindestens mal so 18 Punkte bekommen. Und da reichen 2, 3 Nachbarländer nicht aus, um wirklich richtig weit nach vorne zu kommen.
Ganz korrekt, ja. Also, um zu gewinnen, musst du von fast allen Ländern Punkte bekommen. Sonst hast du keine Chance. Und Nachbarländer geben sich gegenseitig die Punkte. Ja, Skandinavien ist auch ein einheitlicher Musikmarkt. Also die sprechen fast die ähnlichen Sprachen. Die kennen die Songs schon, bevor sie da auf die Bühne gehen. Das gleiche gilt für den Balkan. Wenn da so eine Balkanballade ist, klar kriegen die von Nachbarländern mehr Punkte, weil es genau auch der Geschmack ist von den Ländern. Bloß irgendwann hört dieser Geschmack auch auf und ein Song kann nur gewinnen, wenn er ganz Europa überzeugt.
Okay. Es gewinnen sowieso immer nur dieselben Länder.
Ja, also bis auf Schweden stimmt das eigentlich überhaupt nicht. Nee, also wer hat in den letzten 10 Jahren gewonnen? Es hat Portugal gewonnen, es hat Niederlande gewonnen, es hat Deutschland gewonnen, es hat Österreich gewonnen. Also es haben ganz viele Länder gewonnen, die sehr lange auf einen Sieg warten mussten. Schweden fällt da so ein bisschen raus, weil die halt sehr viel häufiger gewinnen als andere Länder. Und Marcel, das liegt an der Qualität der Vorentscheidung und der Musik in Schweden, oder was würdest du sagen?
Ja, Schweden hat so diesen europäischen Popmusikgeschmack, gerade den in Westeuropa, einfach wahnsinnig gut getroffen. Hat bis jetzt auf dieses Jahr jedes Jahr wirklich klasse produzierte Popsongs geschickt, die immer wieder sehr gut angekommen sind. Deswegen fällt Schweden da so ein bisschen raus. In den 90ern war das Irland, die quasi alle 2 Jahre mal gewonnen haben. Aktuell ist es Schweden, aber abgesehen von Schweden glaube ich auch. Jeder ESC ist neu. Es ist jedes Mal offen.
Also, das hat also nichts mit uns zu tun und nichts mit diesen Ländern. Und sich absprechen bringt auch nichts, habe ich jetzt auch gelernt. Nächstes Klischee, was wir jetzt mal auseinandernehmen. Der ESC ist völlig unpolitisch.
Ja, oder völlig politisch. Ja, also viele unterstellen dem ESC ja eigentlich, dass er viel zu politisch ist und dass das alles politische Abstimmungen sind. Allerdings ist es eine naive Vorstellung, dass wenn in einem Wettbewerb Länder gegenseitig Punkte geben, da die Politik nicht auch irgendwie reinspielt.
Danke euch erstmal bis hierhin. Ja, es ist ja schon ein bisschen her, dass wir Deutschland beim ESC abgeräumt haben. Lena Meyer-Landrut 2010 mit Satellite war das, ist ja auch schon wieder 15 Jahre her. Ja, und schon damals hatte einer seine Finger im Spiel, der auch in diesem Jahr wieder mitmischt. Entertainer Stefan Raab.
Ich will ja gewinnen, das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich will nicht Zweiter werden. Alles oder nichts.
Alles oder nichts, das ist Raabs Motto für dieses Jahr. Er hat unseren Act für den ESC Abor und Tünner supportet und auch den Song Baller ausgewählt. Raab soll es also richten, nachdem es für Deutschland ja in den letzten Jahren nicht so gut lief. Meistens sind wir ja dann eher auf den hinteren oder sogar auf dem letzten Platz gelandet. Thomas und Marcel, was meint ihr? Hat Raab da wieder mal den richtigen Riecher gehabt für dieses Jahr oder wird das wieder so ein Desaster für uns beim ESC?
Also grundsätzlich ist der Wunsch zu gewinnen natürlich ist die Voraussetzung, an dem Wettbewerb mitzumachen. Ja, weil man fährt da nicht hin, um Neunter zu werden.
Wie schätzt ihr das ein? Wo werden wir landen? Also ihr werdet jetzt auch nicht sagen auf der Eins, also mehr realistisch geschätzt.
Also ich glaube schon, dass Deutschland dieses Jahr linke Seite des Tableaus schaffen kann. Also quasi, das sind die Plätze 1 bis 13 im Finale. Da sehe ich Abo und Tinne auf jeden Fall. Und man muss Stefan Raab auch zugute halten, dass das, finde ich, ein wirklich sehr gutes und passendes Lied ist, das er da gefunden hat, um Deutschland zu vertreten. Mit Sicherheit kann man das Auswahlverfahren, den Vorentscheid, die Shows in diversen Dimensionen kritisieren. Aber wenn am Ende dann das dabei rauskommt, dann muss ich sagen, danke Stefan Raab. Denn das ist wirklich ein richtig schöner Song, der auch dieses Jahr total heraussticht. Es gibt nichts, was so klingt wie Baller von Abo und Tünner. Mhm. Und deswegen glaube ich, das kann richtig gut werden.
Und wenn es nach meinem persönlichen Geschmack geht, gewinnen die auch. Also von mir ist es auch der Lieblingssong in diesem Jahr.
Ihr habt ja schon gesagt, musikalisch ist es der modernste Song. Was hat sich denn so insgesamt dieses Jahr unter dem Teilnehmerfeld, was hat sich denn so musikalisch so entwickelt im Vergleich zu den Vorjahren?
Also textlich muss ich sagen, es geht dieses Jahr viel unter die Gürtellinie. Oh. Also wir haben einen Song aus Finnland, der wirklich Ich komme heißt auf Deutsch. Wir haben einen Song aus Australien mit dem Titel Milkshake Man, aber auch da kann man sicherlich noch eine weitere Bedeutungsebene erschließen.
Insgesamt hat sich jetzt, wenn man das mal in meine Kindheit guckt, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre und heute, dahingehend verändert, dass die ESC-Songs viel mehr den aktuellen Musikgeschmack abbilden. Während das früher tatsächlich noch so eine Parallelwelt war, sehr schlageresk, wer noch so ein altes Bild vom ESC im Kopf hat und dann einschaltet, für den ist das wirklich ja eine Überraschung. Weil mit der Nicole-Gitarre noch von 1982 hat es heute gar nichts mehr zu tun.
Und Marcel, du hast ja schon gesagt, Erika Wickmann, Ich komme, der finnische Beitrag, Ich komme, ich meine, Entschuldigung, das ist ja, also, dass die auf Deutsch zum Teil singt, also zumindest der Refrain ist auf Deutsch. Ist Deutsch cool geworden?
Ich glaube, in Finnland hat man tatsächlich so einen Bezug zu Deutschland, unter anderem durch Musik von Rammstein. Es gab vor 2 Jahren einen ESC-Kandidaten aus Finnland namens Kerja, der auch Zweiter wurde insgesamt. Der hatte zum Beispiel ein Rammstein-Tattoo und so sein Song ging auch musikalisch in diese Richtung und ich glaube, alleine dadurch ist Deutsch tatsächlich da eine Sprache geworden, die man benutzen kann, um gewisse Dinge auszudrücken und es gibt in Ich komme 3 deutsche Wörter, nämlich Ich komme und wunderbar, was dann auch nochmal irgendwie im Refrain dazu kommt.
Und vor allem in einer fremden Sprache kannst du mal irgendwas sagen, was du in der eigenen Sprache nicht sagen darfst.
Echt toll, was Basel da gerade wieder alles auf die Beine stellt. Ohne da aber jetzt Wasser in den Wein zu gießen, jetzt mal ganz ehrlich, das Ganze kostet doch Millionen von Euros. Die Shows, die finde ich manchmal auch total überladen von Effekten. Teilweise treten Künstler auch in fragwürdigen Outfits auf und manchmal gibt es auch die ein oder andere merkwürdige Performance da zu sehen. Und so richtige Hits kommen am Ende auch nicht bei raus. Also ist der ESC eigentlich noch zeitgemäß?
Ja, was gibt's Zeitgemäßeres in diesen Zeiten, wo alle Leute auseinanderdriften, als gemeinsam was zu tun? Also da regt mich ja die Frage schon auf, muss ich mit Lori
sagen. Ich wollte
auch
sagen, ich verstehe die Frage gar nicht. Was soll denn das?
Ja, das ist mir klar, dass ihr die Frage nicht versteht als Brennerfans.
Ja, die Länder, die ausgestiegen sind, die wissen schon warum. Wir können ja ganz genau sagen, welche Länder ausgestiegen sind freiwillig. Das ist die Türkei und das ist Ungarn. Die sind freiwillig ausgestiegen, weil ihnen die ganze Veranstaltung zu divers ist. Das sind beides autoritäre Regime. Und ist ja schon komisch, dass ausgerechnet die autoritären Regime sich freiwillig zurückziehen. Zwei andere autoritäre Regime wurden ausgeschlossen, Weißrussland und Russland. Das liegt einfach daran, dass ihre Rundfunkanstalten in ihrem Kern nicht demokratisch sind. Und das ist die Voraussetzung.
Gießt tatsächlich ein bisschen Wasser in den Wein. Manche Länder sind auch tatsächlich dabei, weil sie es sich nicht leisten können.
Das stimmt.
Vor allem Länder auf dem Balkan, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, die waren regelmäßige Teilnehmer, sind jetzt aber schon länger nicht mehr dabei.
Also ich vermisse sie eigentlich ein bisschen, weil die gehören für mich zentral zu Europa dazu. Das ist eigentlich schade, dass die nicht dabei sind.
Ja, jedes Land, was nicht dabei ist, ist schade.
So, eins müsst ihr mir noch erklären, wenn wir schon bei den Ländern sind, die nicht dabei sind. Australien ist seit 10 Jahren dabei und Australien ist ja nun wirklich, also Europa, die Grenze so weit zu ziehen, also da muss man sehr viel Fantasie mitbringen. Müsst ihr mir jetzt nochmal erklären, warum ist Australien mit beim Eurovision Song Contest?
Also die kurze Antwort ist, weil die Australier seit den 70ern riesen ESC-Fans sind und natürlich nicht zur Rundfunkzone gehören, die eigentlich dabei sein darf. Aber Australien hat 2 assoziierte Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion. Die Europäische Rundfunkunion, das ist so ein Zusammenschluss von allen möglichen Ländern. Die ARD, der NDR gehört da auch dazu, machen Programmaustausch und so und die dürfen eben teilnehmen. Und assoziiertes Mitglied heißt, man muss sie einladen, aber dann dürfen sie auch teilnehmen. Und seit 10 Jahren wird Australien eben regelmäßig eingeladen und macht gerne mit.
Ist ja eigentlich auch ganz schön, ne? Dass dann auch Gäste aus ferneren Ländern mit dabei sein dürfen, ne?
Ja, die Australier haben den Wettbewerb geguckt, obwohl sie gar nicht mitgemacht haben. Und die Australier haben den Wettbewerb geguckt, obwohl der bei denen mitten in der Nacht oder am frühen Morgen erst anfing. Also da kann man wirklich einen großen Enthusiasmus spüren in dem Land.
Die Shows, die sind ja immer, also ich habe das Gefühl, die werden immer pompöser. Es ist irgendwie immer Feuerwerk dabei, irgendwo ist auch eine Windmaschine mit dabei, um bei den Klischees zu bleiben. Riesen LED-Animationen im Hintergrund und so weiter. Also da wird mords was aufgefahren. Also muss man da so einen Aufwand heute noch machen?
Es gab natürlich immer Bestrebungen, das Ganze wieder zurückzufahren. Es war auch schon mal deutlich teurer. Also ich glaube, mit der teuerste ESC wird der damals in Aserbaidschan gewesen sein, 2012. Da hat man extra eine Halle gebaut, um den ESC dort stattfinden zu lassen. Das würde so heute wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Ich kann es für die Schweiz tatsächlich sagen, der ESC kostet ungefähr 60 Millionen Franken. Natürlich ist das nicht nichts, aber die Stadt Basel erhofft sich alleine durch diesen ESC und durch den Tourismus und durch alles, was durch den ESC hier entsteht, natürlich auch finanziell da deutlich besser rauszukommen.
Also es ist schon so ein Wirtschaftsfaktor.
Es sind wahnsinnig viele Menschen hier und Basel hat jetzt eine riesen Aufmerksamkeit, vor allem diese ganze Woche, die gilt es dann zu nutzen.
Und machen sie auch erfolgreich, eurer Meinung nach?
Die machen viel richtig in Basel. Ja, also das, was wir jetzt beschrieben haben, dass es eine offene Veranstaltung ist und dass da so viel in der Innenstadt gemacht wird. Basel ist eigentlich auch eine kleine Stadt und wenn du da jetzt da durchläufst, kommst du am ESC tatsächlich nicht vorbei.
Euer Tipp, wer wird den ESC dieses Jahr gewinnen?
Österreich.
Schweden.
Tja, und am Ende ist es dann doch ein ganz anderer Song, auf den kaum jemand getippt hat. So ist es ja oft beim ESC. Wir werden es am Samstag sehen. Danke euch, Thomas und Marcel. Und die beiden könnt ihr übrigens auch im Podcast ESC Update hören. Wenn ihr mehr wissen wollt zu den Stars, zu den Auftritten und dem ganzen Drumherum, ARD Audiothek, einfach mal vorbeischauen. Buhrufe bei Auftritten, Boykottaufrufe, Demos und Störaktionen. Ja, auch das kommt rund um den ESC immer mal wieder vor. Und dann geht's doch politisch zu beim Contest. Obwohl das ja eigentlich offiziell verboten ist. In den Regeln steht nämlich ganz klar, dass politische Songtexte, Ansprachen oder irgendwelche politischen Gesten absolut tabu sind. Es soll beim ESC nämlich um die Musik gehen und deswegen auch das Motto United by Music. Dass es dann doch nicht so ist, das haben wir ja erst letztes Jahr gesehen in Malmö. Da haben einige tausend Menschen dagegen protestiert, dass Israel an dem Wettbewerb teilnimmt wegen des Gazakriegs. Ja, und auch dieses Jahr gab es bei der ESC-Parade in Basel schon einige kleinere Proteste, Zwischenrufe und sowas. Irving Wolter, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand beim ESC. Da kommen eben einige Länder zusammen, die vielleicht jetzt nicht die allerbesten Freunde sind. Aber warum können die Menschen denn das Politische nicht einfach mal für ein paar Tage links liegen lassen und einfach nur die Musik genießen?
Naja, der Eurovision Song Contest ist natürlich eine ideale Plattform, um auch politische Belange an eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Und da die Teilnehmer ja öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind, die zum Teil von ihren Regierungen abhängen, müssen die unter Umständen auch das tun, was die Regierung gerne möchte. Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten geführt, dass die Europäische Rundfunkunion eingreifen musste, denn letztlich das Politische kann man nicht verhindern, aber zumindest die politische Instrumentalisierung.
2023 hat die Ukraine ja den ESC ausgetragen wegen des russischen Angriffskriegs. In Liverpool hat der Contest stattgefunden. War diese Entscheidung nicht eigentlich auch schon politisch?
Natürlich war die politisch. Alleine die Situation, dass das Vereinigte Königreich sich bereit erklärt hat, den Contest für die Ukraine auszurichten. Und da hat sich damals auch die Regierung aktiv eingemischt. Boris Johnson hat da auch gesagt, die Ukraine sollte auf jeden Fall das Recht haben, den Song Contest auszurichten. Und hat da auch, glaube ich, sanften Druck auf die BBC ausgeübt, das in bestimmter Weise zu machen. Ich weiß auch, dass es bis zum Schluss Verhandlungen gab, ob Präsident Zelensky dann doch noch mal eine Grußbotschaft in die Sendung bringen kann. Da sieht man eben auch, wie die Herrschenden immer wieder diesen Wettbewerb nutzen wollen, um unterschwellig und niederschwellig an das Publikum ihre politischen Botschaften zu transportieren.
Wo siehst du das denn dieses Jahr? Also wo macht sich das dieses Jahr bemerkbar?
Wir haben in diesem Jahr natürlich wieder den Konflikt rund um die israelische Teilnahme, wobei die Europäische Rundfunkunion da jetzt so ein bisschen den Druck vom Kessel genommen hat, auch sicherlich mit Unterstützung der Schweizer, weil eben die Möglichkeit besteht, palästinensische Flaggen jetzt auch im Saal zu schwenken, und vielleicht wird das dazu führen, dass dann weniger Leute buhen, sondern einfach nur mit ihrer Fahne wedeln. Es gibt immer wieder Proteste, die auch unangemeldet stattfinden, aber ansonsten verbinden natürlich viele Länder wieder bestimmte Anliegen in ihren Songs auf sehr zum Teil poetische Weise.
Wo fängt es denn eigentlich an mit dem Politischen? Also ist das nicht auch schon politisch, dass letztes Jahr zum Beispiel eine non-binäre Person den ESC gewonnen hat? Ist das nicht auch schon so eine politische Entscheidung oder ein politisches Statement?
Natürlich, Identitätspolitik ist beim Eurovision Song Contest allgegenwärtig, und das lässt sich halt einfach auch nicht ausklammern, denn Länder wollen ja, wenn sie sich hier zur Schau stellen, ein bestimmtes Image von sich abgeben. Und im letzten Jahr ist die Stimmung einfach so wirklich ins Gegenteil gekippt, weil plötzlich auch in den Delegationen Schweigen herrschte, wo die Leute sich gemieden haben, wo Künstlerinnen und Künstler jetzt im Zusammenhang mit Israel vermieden haben, sich mit der israelischen Künstlerin ablichten zu lassen. Das ist eine Entwicklung, die ich mit großer Sorge betrachte, weil das konterkariert alle Bemühungen um ein friedliches Zusammensein und einen europäischen Gedanken, den die EBU jemals gehabt hat.
Danke, Irving. So viele Menschen hat diese Stadt in der Schweiz wahrscheinlich noch nie gesehen. Und dann ist es auch noch so bunt. Am Sonntag gab es nämlich eine Riesenparade zum Eurovision Song Contest. Jede Menge Proben, zu denen zehntausende Fans strömen und ihre Stars sehen zu wollen, die gibt's auch. André Schönke ist in Basel. Wie erlebst du denn die Stadt so kurz vor dem zweiten Halbfinale?
Das ist ganz positives Entgegenfiebern hier. Die Stadt füllt sich mehr und mehr mit Eurovision-Fans. Ich bin eben noch mal gerade durch die Stadt durchgegangen, habe mir kurz noch mal eine Schweizer Bratwurst für 8,50 Franken reingepfiffen. Diese Preise schrecken die Fans nicht ab. Sind natürlich auch viele Deutsche hier. Die Menschen rennen hier so in Flaggen gehüllt rum. Es wird nicht eine ganz friedliche, positive Stimmung. Die Sonne scheint. Und es waren ja viele Proteste auch angekündigt worden. Gestern Abend zum Beispiel gab es eine Protestaktion in der Stadt gegen den Auftritt Israels, also dagegen, dass Israel überhaupt hier teilnehmen darf heute Abend. Aber insgesamt sind die Protestaktionen bislang deutlich geringer ausgefallen, als wir das zum Beispiel letztes Jahr in Malmö erlebt haben, wo es ja zum Teil gerade so Richtung Finale auch zu etwas bedrohlicheren Situationen kam, weil einfach Demonstranten auf ESC-Fans getroffen sind und das einfach eine ganz, ganz unangenehme Stimmung war. Das nehme ich hier dieses Jahr ganz anders wahr.
Morgen ist ja dann quasi Ruhetag, bis das große Finale am Samstag steigt. Was ist in der Stadt in der Zwischenzeit geplant? Also was wird den Fans da so geboten?
Den Fans werden natürlich hier das Eurovision Village zum Beispiel geboten, mit einer Bühne, wo auch immer wieder Acts aus den vergangenen Jahren auftreten. Gestern Abend zum Beispiel haben wir Michael Schulte hier gesehen, der seinen Song aus Lissabon 2018, wo wir Vierter geworden sind, gesungen hat. Und auch für die Menschen, die jetzt nicht so die ganz dollen Insider sind, gibt es hier in der Stadt überall so Aktionen zum Mitmachen und natürlich Public Viewings. Und überall stehen Stände, die es glaube ich sonst so nicht gibt, die kostengünstig Kaffee und Bratwurst verkaufen.
Das ist doch auch mal nett. Ja, die ganzen Gäste müssen ja auch versorgt werden in der Stadt, in der Kleinen. Kommen wir aber mal zu den Plätzen. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen. Was sagen denn die Buchmacher? Wo landen wir mit unserem Act am Ende und wer wird ganz vorne liegen? Was meinen die denn?
Also ganz vorne könnten die Schweden liegen mit Bada Bada Bastu. Das ist ein Song über Saunieren. Vielleicht hören wir da auch mal kurz rein. Dazu gibt es eine echte Sauna auf der Bühne und Tänzerinnen und Tänzer, die lediglich ein Saunahandtuch umhaben. Auf Platz 2 bei den Buchmachern momentan gehandelt, ein Countertenor aus Österreich, der unterstützt wird von Conchita Wurst, die ja schon mal gewonnen hat. Mhm. Der Sänger dieses Jahr, der hat wirklich eine außergewöhnliche Stimme. Ist nicht jedermanns Sache, so Countertenor-Musik, würde ich jetzt mal sagen. Wasted Love heißt der Song. Ich finde, man hört, dass der an der Wiener Staatsoper ausgebildet wurde, der Mann. Mein geheimer Tipp wären ja die Niederlande in diesem Jahr. Die werden im Moment bei den Buchmachern so auf Platz 3 ungefähr gehandelt. Und der Sänger, der hat auf dem türkisen Teppich für mich seinen Song schon einmal kurz angesungen. Un, deux, trois, c'est la 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 la. Wie, das können doch auch alle mitsingen. Das ist für mich Eurovision pur. Deutschland wird momentan so um Platz 17 herum gehandelt, je nachdem, auf welche Wettliste man guckt. Aber diese Wettlisten, die müssen ja auch nicht immer recht behalten, denn unsere Show ist wirklich beeindruckend.
André, jetzt mal dein persönlicher Tipp. Wo landen wir wirklich am Ende? Was ist deine Einschätzung?
Das ist immer die fieseste Frage. Sie kommt jedes Jahr wieder und ich versuche immer, mich drum rumzudrücken. Aber ich sage dieses Jahr tatsächlich von Herzen Top 10, weil es eine ganz gute Mischung aus allem ist. Und es sind auch bisher noch nicht so viele Abtempo-Songs, also schnelle Songs, weitergekommen. Wir sehen wirklich gut aus. Wir haben leuchtendes Cello. Und wenn Tinna die Stimme richtig sitzen hat, dann wird das ein richtig guter Auftritt.
Ja, danke, André. Jetzt habe ich definitiv noch mehr Lust auf den Eurovision Song Contest bekommen. Und ich hoffe, ihr auch. Na dann, Getränke kalt stellen, Grill bereit machen und Daumen drücken. Zum Beispiel auch für unseren deutschen Act, Abor und Tünner. Wäre ja schön, wenn wir es mal wieder unter die Top 10 des ESC-Finales schaffen.
NDR 2 Spezial mit Marco Schleicher. ESC Olé. Countdown für die größte Musikparty der Welt.